Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
Gerda Gabriel, vierter Teil, zu Gast hier auf Radio Marabu. Ich freue mich und frage jetzt erstmal, wie hast du die Wende erlebt? Da sind ja viele Künstler in ein tiefes Loch gefallen.
Oh ja, das ist alles wirklich auch so, weil sämtliche Betriebe, wo wir Veranstaltungen hatten, die waren ja plötzlich weg. Es gab...
Wir sitzen in der Wohnstube von Gerda Gabriel und da gibt es zu jeder vollen Stunde diese wunderbare Melodie.
Ja.
Aber ist doch schön, hat was.
Ja.
Ich hatte neulich mal irgendwas zusammengeschnitten aus dem Bundestag. Da habe ich irgendwas aus einer Rede rausgeschnitten und dann kam auch immer so ein Gong.
Aha.
Dass die Leute wieder zurückgehen hinein. Aber jetzt gehen wir zurück.
Also hier, muss keiner zurückgehen.
Nein,
wir können alle hier bleiben, auch wenn mein Gong gegongt hat.
Wir machen hier einfach weiter.
Ja, also wie gesagt, die Wende war natürlich wirklich sehr, sehr schwierig für uns. Wir standen plötzlich vor dem Null. Und viele sind aufs Arbeitsamt gegangen und haben irgendwie eine Umschulung gemacht. Ich hatte das Glück, bei einer meiner letzten Veranstaltungen zum Pressefest einen bayerischen Produzenten kennenzulernen, der zu mir sagte, ja, gefällt's mir sehr gut, hast du einen Produzenten? Ja, habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, magst du eine CD machen, dann gebe ich dir meine Visitenkarte und die hatte ich dann natürlich, aber dann war ja nun das aus und dann hatte ich ihn angerufen und habe gesagt, naja, mit CD, das wird jetzt nichts, wir haben ja gar keine Auftritte mehr, ich gehe jetzt auch aufs Arbeitsamt und werde irgendwie in einen anderen Job umschulen. Da sagt er, na, das machst du nicht, wir produzieren was und du wirst sehen, die Kulturlandschaft wird sich erholen und du wirst wieder Auftritte haben. Und wenn du so lange Geld verdienen musst, dann kannst du für mich Vertreter machen, für seine Platten und für seine CDs.
Promoter und, im Prinzip, so ein bisschen
also
Vertreter.
Richtig, auch, CDs und Kassetten in die Geschäfte liefern.
So,
ich war also wirklich anderthalb Jahre bei ihm angestellt als Vertreter und bin in die Geschäfte gegangen, habe gesagt, hier, ich bin... die Gerda von Bogner Records und wollt ihr eine Kassette kaufen, die haben sie mir aus den Händen gerissen, weil wir hatten ja nichts.
Man muss ja auch mal so ein bisschen sagen, 1990 rum, das war ja auch eine Zeit, kurz nach der Wiedervereinigung, als es so einen großen Sprung gab für die Volksmusik. Da sind auf einmal alle im Dirndl umhergelaufen, wenn man das so im Fernsehen verfolgt oder sich erinnert.
Naja, das war aber nicht nur Volksmusik, das war auch Schlager.
Schlager auch, ja.
Andrea Jürgens, Andy Borg, Bruno und Brunner, alle, die eigentlich dann auch in den Fernsehsendungen dann gesehen wurden, hatte ich dabei. Und dann haben die gesagt, was, das war ja gestern erst bei Moik, Musikantenstadel. Und
genau,
ja,
den gab's
und dann,
ja auch.
Manche, die kannten dann die Lieder nicht, was, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, was, habt ihr nicht gesehen? Und schenkt mir diese eine Nacht. Dann haben sie immer gesagt, ich habe ja nicht verraten, dass ich Gerda Gabriel bin. Ich habe nur gesagt, ich bin eben die Gerda und von Bogner Records. Und dann haben sie immer gesagt, jetzt kommt unsere singende Vertreterin. Und in einem Geschäft, die hatten mich so ins Herz geschlossen, immer wenn ich kam, dann brachten die erstmal Kuchen und Kaffee auf den Tisch und haben gesagt, komm, wir müssen erstmal mit dir hier ein bisschen Kaffee- und Kuchenpause machen. Und dann haben sie mich gefragt, was hast denn du vor der Wende gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin eigentlich Sängerin. Was, wie Sängerin? Und da warst du auch im Fernsehen. Ich sage, ja, da war ich auch im Fernsehen. Und dann haben sie echt gedacht, ich würde sie veräppeln, weil das wollte mir keiner abnehmen, dass ich als Sängerin plötzlich Vertreterin war und musste meine Brötchen auch klein verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, was denkt ihr denn, was wir in der DDR als Sänger verdient haben? Wir konnten uns nicht so ein finanzielles Polster machen. Ich hatte ein kleines Kind und einen Mann, der auch arbeitslos war, weil er auch Musiker war. Und wir mussten ja irgendwie Geld verdienen. Und ich war wirklich nicht bereit, aufs Arbeitsamt zu gehen und für nichts Geld zu nehmen, denn ich wollte einfach arbeiten. Und so hatte ich auch meinen Spaß. Ich fahre gerne Auto, bin sogar bis Rostock gefahren, bis Hof und habe in Chemnitz überall die Geschäfte beliefert, Kaufhof und alles so mit riesigen Mengen von CDs und Kassetten und hatte dann auch meine Brötchen selber verdient.
Das war damals ja auch wirklich viel schwieriger. Heute könntest du sagen, ja, geh doch mal bei YouTube rein und dann findet man sogar auch ein paar alte Fernsehauftritte von dir, zum Beispiel deinen Bong-Auftritt. Das ging ja damals nicht. Auch wie man damals was Besonderes im Fernsehen nicht zurückspulen konnte. Es gab ja keine Mediathek. Wenn du es verpasst hast, war das einfach durch. Eine völlig andere.
Internet hatten wir auch noch nicht.
Ja, gab es auch noch nicht. Eine völlig andere Medienzeit auch.
Ja, ja, ne?
Heute kann jeder da nachgucken und das sind völlig andere Medien und das ist interessant, sich daran mal zu erinnern. Und du hast ja auch tatsächlich nie eine Amiga-Platte gemacht, eine eigene, hast dann aber eine ganze Reihe bei Bogner Records eigene CDs veröffentlicht, warst auch Musikantenkönigin mehrfach, also es waren dann auch so volkstümliche Lieder, trotzdem also, bist du immer mehrgleisig geblieben.
Der Karl Bogner, der sagte, würdest du auch Volksmusik produzieren, und da habe ich gesagt, ja, ich habe ja auch als Kind mit meiner Mama und mit meinem Bruder schöne Volkslieder gesungen, ich habe gesagt, wenn es schöne Lieder sind, dann habe ich nichts dagegen, da auch Volksmusik zu machen, warum nicht, Volksmusik ist auch sehr schön. Und dann bot er mir ein Lied an, Die Heimat darfst du nie vergessen. Und das ist auch, das sprach mir aus der Seele, weil meine Mutti aus dem Sudetenland und mein Papa auch stammte und die immer von der Heimat gesprochen hat. Wo ich klein war, hat sie immer gesagt, ja, und in der Heimat. Und meine Mutti hat gejodelt und Zither gespielt und war auch so ein ganz, ganz fröhlicher Mensch. Und das hat mich sehr an meine Mama erinnert, denn die ist schon 87 gestorben. Und da habe ich gesagt, das Lied will ich in Erinnerung an meine Mutti singen. Die Heimat darfst du nicht vergessen. Und da war ich, dann gab es mit Achim Menzel die Achim Sitt-Parade und da hatte ich mit dem Lied ganz großen Erfolg, bin sofort 1991 schon Musikantenkönigin geworden und ja, dann hatte ich dann natürlich, hat er mir dann noch weitere Titel angeboten und ich habe mich dann eben auch für die Thüringer Lieder gerne entschieden, weil ich immer der Meinung war, alles war so orientiert nach Berlin. Berlin, Hauptstadt, Berlin, Berlin, Berlin. Und Thüringen hat eigentlich nie so richtig die Beachtung gefunden zu DDR-Zeiten. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist Thüringen so schön und ich lebe so gerne hier. Thüringen braucht Reklame. Und dann hatte ich einen Komponisten kennengelernt, der aus Jena stammte, aber in Fulda wohnte. Und der hatte Heimweh nach Thüringen. Thüringen, mein Thüringen. Hallo Thüringen. Und das habe ich gesungen. Und Heimweh nach Thüringen war ein ganz großer Erfolg. Da habe ich wirklich Resonanzen aus der ganzen Welt bekommen, die aus Thüringen stammten, die dann nach Australien gezogen sind oder nach Argentinien. Und habe überall Briefe bekommen, wo die Verwandtschaft dann meine CD hingeschickt hat. Und da haben sie sich bedankt und haben gesagt, ich habe ihnen einen ganz großen Wunsch erfüllt, die Erinnerung an ihre Heimat.
Und da muss man dazu sagen, der MDR hat ja damals sein erstes Programm noch als Heimatsender im Prinzip veranstaltet.
Ja, das stimmt.
Da bist du auch oft zu hören gewesen. Ich war ja Konkurrent sozusagen von der Landeswelle Thüringen, aber in der Zeit liefen tatsächlich solche Sachen auch noch, kann man heute eigentlich fast
da
gar nicht
ja
mehr sagen.
Da war ja noch zusammengeschaltet mit dem Hessischen Rundfunk.
Genau, auch zum Teil.
Da war ich auch Jahressieger mit dem Lied im Hessischen Rundfunk und im Thüringer Rundfunk. Im Hessischen Rundfunk wurden meine Lieder auch damals viel gespielt. Ja, aber heute ist der Heimatsender nicht mehr Heimat.
Heute
gibt es keine Heimatmusik mehr.
Die Musik der Heimat der US-Amerikaner und der Briten, wenigstens aber noch Oldies, muss man im MDR lassen.
Ja, und meine Heimatlieder haben mich auch nach Amerika gebracht. Da war ich auch viermal eingeladen nach Chicago und Umgebung bis Detroit und wo wir überall waren. Da gibt es ja viele Städte, die nach deutschen Vorbild genannt werden. Frankfurt zum Beispiel, auch Weimar. Und wir hatten da jeweils immer 10 Veranstaltungen und die Leute haben Standing Ovation gemacht und haben mich dann auch gefragt, wo ist denn Thüringen? Weil die sind ja als Jugendliche auch ausgewandert und hatten manchmal gar keine Vorstellung. Aber wenn ich immer gesagt habe, da
in
ist Eisenach, die Wartburg.
Mhm. Ah, ja.
Und das ist auch in Chicago, ist zum Beispiel ein Gebäude, wo viele Steine aus der ganzen Welt, von der chinesischen Mauer und was weiß ich. Und da ist auch wirklich ein Stein mit vermauert in diesem Gebäude und die Luthers Wartburg, also Luthers Wartburg. Und das ist für die Amerikaner ein absoluter Begriff und da konnten sie sich räumlich zumindest immer was vorstellen. Ja, und ich habe wirklich sehr, sehr gerne und leidenschaftlich Reklame für Thüringen gemacht und das mache ich auch bis heute.
Auch hier in der Sendung?
Auch hier in der Sendung.
Luther, der Translator, wie ich es immer sage. Yes, nicht
yes, yes. Yes, der Begründer der deutschen Einheitssprache.
Du hast ja auch in
Ich habe nämlich auch Stadtführer gemacht.
Auch schön, ein Jahr.
Und Erfurt. Deswegen, in Erfurt habe ich für Erfurt Stadtführer gelernt, in der Volkshochschule, habe einen Lehrgang mitgemacht. Und da ist auch ein neues Hobby bei mir entstanden, dass ich mich wirklich sehr für Geschichte interessiere und parallel auch in ganz Europa feststellen konnte, da ich die Geschichte von Erfurt gelernt habe und wusste, wann da Pogrome waren und wo ich in London zum Beispiel war, habe ich auch viele Parallelen da gefunden, auch mit der Pest, mit dem Pestausbruch, mit der Judenvernichtung. Also das war wirklich in ganz Europa und auch die baulichen Sachen, ob romanisch oder gotisch, wenn ich hier Häuser sehe, dann hat es mir damit auch sehr die Augen geöffnet für das Schöne auf unserer Welt.
Da habe ich ein Juwel in meinem Bücherschrank, die Geschichte der Stadt Erfurt. Das ist ein Buch gewesen, was 1989 erschienen ist, hat damals über 100 Mark gekostet, habe ich gekauft. Ich hatte damals schon Diskurs gemacht und relativ gut verdient und war an solchen Sachen auch interessiert. Alles auf edlem Papier mit sehr, sehr vielen Bildern. Und dieses Buch platzte direkt hinein in die Wände und ist, glaube ich, im Dezember 89 erschienen und war ja noch nach der alten Geschichtsschreibung verfasst und da lag dann vorne, liegt dann so eine extra Seite drin, wo dann erklärt wird, dass die Hälfte dann jetzt halt anders gesehen wird, aber das Buch ist natürlich noch original, nimmt auch sehr viel Bezug auf die Arbeiterbewegung, die ja in Erfurt wie in Thüringen sehr wichtig war. Dasselbe Buch gab es übrigens auch von Stralsund, der Stadt meiner Freundin, und das habe ich auch, aber das ist etwas eher erschienen. Ja, sie ist auch anwesend heute, aber eine Sache müssen wir noch besprechen als
Hallo Annette.
Hallo, nicht so ganz, wir sind ja so Puffbohnen, dürfen wir uns, glaube ich, nennen, aber wie gesagt, ich bin dreiviertel Puffbohne hier geboren, aber habe die Freundin in Mecklenburg-Vorpommern, du bist in Könnern in Sachsen-Anhalt geboren, wohnst aber hier, also auch mindestens dreiviertel Puffbohne und du hast einen Herbert-Roth-Preis, damit bist du aber sehr gut dran. 100% Herbert-Roth, der steht hier auch. Was ja, auch wichtig ist, du hast auch mit Kindern gearbeitet.
Ja. Also mit Herbert Roth bin ich aufgewachsen, weil mein Papa auch ganz großer Herbert Roth-Fan war. Nur ein kleines Haus am Wald, das lief bei uns immer sonntags schön, kleines Haus am Wald.
Oh ja.
Also wunderschön. Und natürlich das Rennsteiglied, das singe ich natürlich auch leidenschaftlich.
Ich wandre
gerne.
Ja so gerne.
Am Rennsteig durch das
Land. Oh, ja. Ja, genau, auch das noch.
Ja und seit... muss ich mal überlegen, ich glaube seit 92 mache ich auch ein Kinderprogramm, da kam eine Agentur auf mich zu, die mich fragte, ob ich eine Revue mitmachen würde über Szeneputzen und da hieß ich Tina Steilzahn, da ging es wirklich um Szeneputzen und mit Ulf Annel, mit dem Kabarettisten und Andreas Flug, wir sind bis heute sehr große Freunde und treffen uns öfter und wir hatten riesengroßen Spaß bei dieser Revue ums Zähneputzen und waren ganz viel unterwegs und dann sagte der Agenturchef, merkst du eigentlich, wie die Kinder an deinem Mund kleben, du hast eine absolut tolle Art, die Kinder, die kleben dir einfach am Mund. Versuch doch mal ein eigenes Kinderprogramm zu machen. Das gibt so wenig Frauen, die ein Kinderprogramm machen. Und da war ich auch noch mit dem Sandmann vom MDR. Haben wir mit dem Sandmann eine Spielshow gemacht, viele Jahre, mit dem Ulf Annel, das Sandmännchen und ich. Und ich habe mir dann einen Namen einfallen lassen, Susi Sause.
Den fand so
ich
ganz lustig,
ja. So beim Gläschen Wein habe ich so überlegt, Peggy, Pimper, Dings da, Pimper, nö, das klingt nicht so gut, Pimpinelle, nö, aber Susi Sause, wenn du dann noch ein lispelndes Kind hast, dann klingt es ja ganz süß. Und dann hatte ich früh meinen Sohn gefragt, welches lila Löffelstiel oder Susi Sause, und dann hat er gesagt, ja, Susi Sause klingt gut. Und dann war Susi Sause geboren, dann war ich viele Jahre mit dem Sandmann-Programm unterwegs und daraus ist dann auch ein eigenes Solo-Programm entstanden, Kinderfest mit Susi Sause, und das mache ich bis heute.
Das ist schön.
Und ich sag mal so, wer spinnt, wird nicht alt.
Legendär auch deine Auftritte auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt.
Ja, also da ist nun auch meine Heimatliebe, die nicht nur Thüringen betrifft, und ich habe auch, war mir ein Bedürfnis, ein Lied über meine Heimatstadt Erfurt zu machen, und das heißt, mein Herz, das schlägt für Erfurt, und ich bin absolut überrascht und total glücklich, dass viele junge Leute sich das sogar als Klingelton auf ihr Handy geladen haben, und wenn ich dort mein Weihnachtsprogramm mache auf der Weihnachtsmarktbühne, dann singe ich das gar nicht, und dann rufen sie aber dann immer Zugabe, und dann sage ich, ja, was wollt ihr noch hören? Erfurt-Hymne. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass wirklich der Wunsch vom Publikum kommt, dieses Lied zu hören. Und da rasten die völlig aus. Junge Leute in Gruppen, die das Lied total mitsingen und machen Bolognese über die Bühne. Und es wirkt wirklich für mich, also ist eine Herzensfreude, das zu erleben. Leider spielt es der Thüringer Rundfunk nicht.
Ja, das ist natürlich da, ja. Aber sagen wir mal, aus Könnern nach Thüringen, da bist du komplett integriert. 2009 hast du die CDU beim Wahlkampf unterstützt. Du bist auch ein politischer Mensch und bist da auch mal aufgetreten vor Bundeskanzlerin Merkel.
Ja, ich habe es aber nicht, ich bin in keiner Partei.
Musst du ja auch nicht.
Ich meine, ich habe auch für andere Parteien gesungen, nicht nur für die CDU. Da könnte man jetzt... Ich will ja keine Schleichwerbung machen.
Nein.
Ich habe auch wirklich, ich bin ja freischaffender Künstler und derjenige, der mich bezahlt, für den singe ich.
Da wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte zu was ganz anderem hin. Merkel war ja auch eine, die zumindest in Ostdeutschland geboren ist. Unser jetziger Bundeskanzler, der in derselben Partei ist, Friedrich Merz, hat ja vor kurzem erklärt, dass er das Glück gehabt hat, im Westen geboren zu sein. Und wir beide sind ja nun Vögel, die im Osten geboren sind. Was meinst du, wenn dich Merz jetzt einladen würde zum Auftreten, was würdest du ihm sagen?
Ich würde sagen, es ist schlimm, wenn er diese Einstellung hat, weil wenn man keine Ahnung hat von dem, was man behauptet, dann sollte man eher ruhig sein. Denn wir hatten eine wunderschöne Kindheit und die möchte ich nicht tauschen, auch wenn wir nicht in die Welt fahren konnten. Aber wir waren sicher, wir haben uns alle unterstützt. Also ich denke schon, dass viele, die in der DDR groß geworden sind, wir hatten eine super, wir hatten Hort, wir hatten die Schule, wir haben wirklich tolle Lehrer gehabt, wir haben ein tolles Wissen vermittelt bekommen. Leider ist heutzutage, wenn man die Schulen anguckt, alles marode, keine einheitlichen Lehrpläne. Also ich finde es nicht gut. Viele sagen ja auch, die hätten mal das Schulsystem von der DDR übernehmen sollen. Und das da in der Vereinigung, ich war natürlich unheimlich glücklich, dass die Grenze geöffnet wird, dass wir auch in die Welt rausfahren können. Das möchte ich auch nicht missen. Aber dass man jetzt alles schlecht redet, was wir in der DDR hatten und uns hier irgendwo an Pranger versucht zu stellen, da bin ich sehr enttäuscht und das haben wir nicht verdient.
Wir haben auch das Privileg gehabt, dann in unsere Schule zu gehen. Das geben wir dann gerne zurück. Keine Ahnung, du hast es gesagt und davon viel. 2019 ist die CD mit deinen 40 schönsten Liedern entstanden. Wirst du nochmal eine CD machen? Was meinst du?
Naja, die Medienlandschaft ist ja so, dass wir DDR-Künstler, ich sag's jetzt mal so, DDR-Künstler schwer eine Chance bekommen, in die Medien zu kommen. Nicht mal unsere Heimatsender spielen unsere Lieder und unterstützen uns. Und viele, die mich auf der Bühne auch erleben, die sagen, oh Mensch, sie machen das ja so toll, warum hört man sie nicht im Fernsehen oder im Rundfunk? Was will man dann als Künstler antworten? Ich will da auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist enttäuschend, dass nur eine Handvoll oder zwei Hände voll Künstler hier mittlerweile eine Chance bekommen, im Fernsehen aufzutreten. Viel wird ja kritisiert, dass immer wieder die gleichen sind. Also wenn ich hier Schlagerboom vor 5 Jahren angucke, da muss ich jetzt keine neue Sendung gucken, die kann ich eigentlich als Wiederholung, Dauerschleife laufen lassen, weil es hat sich nicht viel geändert im Angebot und die gleichen Lieder, ob das Wie ein Stern ist oder was weiß ich, Anton aus Tirol oder sonst was oder von Andrea Berg, immer wieder die gleichen Lieder, ist für viele sicher auch sehr schön, sind ja toll aufgemachte, teure Shows. Aber dass da doch das breite Angebot an Künstlern keine Chance bekommt, sich auch mal zu präsentieren, das ist natürlich nicht erfreulich. Und deswegen, das kostet ja auch alles viel, eine Produktion. Ich habe ein paar CDs gemacht, ich hätte schon Lust, auch wieder etwas Neues zu produzieren. Aber es kostet eben viel Geld. Und wenn es dann nur in der Schublade rumliegt und die Leute das nicht kennen, und das in Medien nicht hören, dann wird es auch nicht gekauft.
Ja, und es ist natürlich auch so, diese großen Shows, du hast sie gerade erwähnt, lokale Musik wird dort so gut wie gar nicht berücksichtigt. Ne?
Gar nicht.
Hätte jetzt, wenn wir höflich sind, sagen wir überregionale Themen. Also wir machen jetzt nochmal ein regionales Thema. Jetzt
also in anderen Ländern wie Österreich, richtig, oder auch Bayern, die machen noch...
Ja.
Die machen noch, unterstützen auch, oder SWR, Westdeutscher Rundfunk, mhm. die machen noch so ein bisschen Heimatsendungen, wo auch dann territoriale Künstler auch mal auftreten können, aber der MDR macht es leider nicht mehr.
Du hast recht, die österreichischen Lokalradios haben da auf jedem Programm zumindest noch Inseln mhm. und dadurch, dass da die öffentlich-rechtliche Power dahinter steht, ist ja das auch für die GEMA und alles wichtig. Also das ist ja nicht nur, dass man das jetzt spielt einfach in die Luft hinein, sondern da geht es ja auch um die lokale Kultur und die GEMA, und dafür sollten wir ruhig unsere Stimme erheben, weil das ist ja auch wichtig. Und sagen wir mal, man kriegt auch ein bisschen so mit, wie die Menschen ticken, wenn man ja. mitbekommt, was die Menschen für Musik hören. Wir hören jetzt deine Erfurt-Hymne. Gerda Gabriel, ich bedanke mich.
Danke auch.
Ich gehe so gern durch unsere engen Gassen. Ich mag das Flair im alten Kaisersaal. Ich liebe das Andreasviertel, die Krämerbrücke und das Rathaus allemal. Der Petersberg natürlich und die Eger, na klar, gehören schon immer zu uns, ist das nicht wunderbar? Mein Herz, das schlägt für Erfurt, für unsere Heimatstadt, die uns so viel zu bieten und das gewisse etwas hat. Mein Herz, das schlägt für Erfurt, mitten im Thüringerland. Ja, es ist so richtig schön hier. Hier bleibt man gern ein Leben lang. Ich höre gern den Klang der Gloriosa. Ich mag den Anger und den Fischmarkt sehr. Der Steigerwald, die Fachwerkhäuser sind einfach spitze, auch der Dom und vieles mehr. Und wenn es was zu feiern gibt, was immer es sei, da ist bestimmt ganz Erfurt, ja alt und jung dabei. Mein Herz, das schlägt für Erfurt, für unsere Heimatstadt, die uns so viel zu bieten und das gewisse etwas hat. Mein Herz, das schlägt für Erfurt, mitten im Thüringerland. Ja, es ist so richtig schön hier, hier bleibt man gern ein Leben lang.
Timmy, Timmy, Timmy wurde in der Nordsee freigesetzt. Private Rettungsinitiative. Ohne negativ geht es natürlich nicht, wie es dem Tier geht. Wäre unklar, gerettet gilt der Wal nicht. Sprecherin Umweltministerium, Ortung nicht möglich.
Für mich ist die Hölle.
So Minister Backhaus, SPD.
Das ist richtig.
Frankfurter Rundschau, heute früh. Buckelwal Timmy schwimmt, ich hoffe mal, weit weg von Deutschland. Klar, dass Tagesschau freigesetzt nicht mag. Sie steht ja eher auf beigesetzt, und zwar von uns allen. Im Mittelpunkt deren journalistischen, kann man das überhaupt noch so nennen, Handelns, scheint ja zu stehen, das Herbeihetzen des Krieges gegen Russland. Ist man kein Wal, kann man sich wohl zukünftig auch nicht mehr absetzen. Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, nur wenige leiden unter hohen Spritpreisen. Die meisten werden es gut wegstecken können. Dann fahren sie doch mal zwei Tage weniger in den Urlaub. Oder, bei der jungen Freiheit zitiert, auch ohne zu fliegen kann man einen schönen Urlaub machen. Das erklärte sie der Augsburger Allgemeinen. Apropos Augsburg, da sind wir bei Brecht. Heute mal das bewährte nicht von mir, sondern von Schlagerensemble Dialog. Das war ein Hit in der DDR.
Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. nicht mehr auffindbar nach dem dritten.
Wer diesen Titel nicht kennt, kann daraus ablesen, wie gut oder womit er wieder vereinigt wurde. Der Kreml erklärte nun offen, Europa bereitet sich unübersehbar auf einen Krieg gegen Russland vor. Kirill Strelnikow schreibt auf RIA Novosti, bezieht sich auf Dmitri Medvedev, der klar beschrieb, wie Russland seine Politik gegenüber Europa gestalten wird und auch Bezug nimmt auf den Mann mit dem kleinen Schnurrbart nenne. Erklärt wurde, der Konflikt habe existenziellen Charakter, es geht ums Überleben. Beziehen kann sich Strelnikow auch auf die französische Zeitung Le Monde, die erklärte, Europa bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor. Zitieren kann er aus Ministerin AD Baerbock, Russland wird auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit in Europa bleiben. Und er zitiert den Mann mit dem kleinen Bart. Der Moment wäre gekommen, 1941 im Juni, da eine abwartende Politik nicht nur eine Sünde, sondern ein Verbrechen ist, das die Interessen des deutschen Volkes und damit auch ganz Europa verletzt. Die Sowjetunion würde eine Invasion der Mongolen vorbereiten, kam etwas später nach, Dezember 41. Strelnikow, es scheint, als würden die heutigen europäischen Staats- und Regierungschefs von einem Blatt ablesen, auf dem noch Hitlers Fingerabdrücke zu sehen sind. Er rückt die Abstammung der heute Agierenden auf Nazis oder Kollaborateure zurecht, sieht Verdacht zur Gewissheit werden, zitiert König Charles in den USA, der auch von einer antirussischen Front sprach. Gernot Kaya-Kallas, EU-Außenbeauftragte, eine Rückkehr zu früheren Beziehungen mit Russland ist nicht möglich, selbst nach dem Ende dieses Krieges in der Ukraine. Und final nochmal Medvedev, eine nukleare Apokalypse ist jetzt real, aber das wäre wirklich nicht wünschenswert. Strelnikow final, lange Abschiede bedeuten unnötige Tränen und nachdem Russland ein wenig über das verrückte Europa geweint hat, das diesmal bereit ist, sich endgültig wegen uns selbst zu zerstören, wird es weiterziehen. Warum verstehe ich hier Strelnikow? Die beste Erklärung immer noch für mich, die unseres lieben Hörers Andreas Trupp. Es wäre da slawisches Blut in den Ostdeutschen. Drum verstehen sie Russen, drum wählen sie so komisch. Ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, slawisches Blut in mir zu tragen oder auch jüdisches, keine Ahnung. Derartiger Rassismus wurde mir in der DDR nicht gelehrt. Wohl aber wurde er mir als sicherer Bestandteil und gesetzmäßiger des Kapitalismus gelehrt, wie ich nun erfahre und bestätigt bekomme. 12 Jahre, Massaker von Odessa. Auch hier wird es noch Leute geben, die gar nicht wissen, was das war. Dumme und Nichtgebildete, die sich willentlich von Sendern wie ARD, ZDF und vielen anderen desinformieren lassen. Was aktives Tun ist, man kann ja auch mal nach Indien, Afrika oder China schauen, das ist auch nicht verboten. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen hat ihre jährliche Rangliste der Pressefreiheit vorgelegt. Deutschland sinkt ab zur Organisation, 1985 in Frankreich gegründet, zu 10% aus Eigenerlösen finanziert, dann 22% aus Stiftungen, 54% aus öffentlichen Institutionen, darunter das französische Außenministerium und noch ein bisschen Spenden. Mit Verlaub kann man sich wohl in den Arsch schieben. Zelensky warnt Weißrussland.
Give us a credit!
Slowakeis Regierungschef Fico kündigt Ukraine-Besuch an. Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland steht an. Laut Tagesschau soll es noch ein größerer werden. Auch Donald Trump würde Tomahawk-Stationierung ablehnen. Diese sollten Russland abschrecken. Würden sie nicht. Genauso wenig wie der Unsinn von Boris Pistorius, der behauptete, Abzug von US-Soldaten wäre absehbar gewesen. Mir seit 10 Jahren. Die Zerstörung, im besten Fall nur ökonomische, von Europa. Westeuropa, der EU, um präzise zu bleiben, Russland ist natürlich das größte europäische Land, ist unter der Veränderung der US-amerikanischen Außenpolitik in dieser Sache absolut schlüssig. Auch die Zölle für die deutsche Automobilindustrie bis zu 30 Milliarden Euro Schaden, berechnet das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und ebenso schlüssig die Nullzölle zwischen China und Afrika, berichtet CGTN, kommentiert sie als Katalysator für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit. Ich denke an den Schlagerdialog, denke daran, lernen mit Schlager und bin nun doch auch ein bisschen interessiert, ob slawisches oder jüdisches Blut in meinen Adern fließt. Den einen oder jeden anderen faschistischen Hörer erkläre ich gerne, zur Schädelvermessung bereit zu stehen. Kann man so ein Gerät bei eBay bestellen? Ach sicher, und ich denke, Konfliktforscherin Florenz Gaub hat auch einen zu Hause. Am 3. Mai 2026, Sonntag, die kleine Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Mit slawischster Lebensfreude, liebes Svetlana.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Das wäre ja nicht mal so schlimm. Aber wie erklärte der kommunistische Schriftsteller Ronald M. Tschernikau, in den Zeitungen der DDR stand nichts, in den Zeitungen des Westens das Falsche. Seine Rede vor dem Schriftstellerverband der DDR, demnächst hier in der kleinen Audiodatei.
Geht schon, zwei werdet nicht passiert.
Malis Regierung trat zusammen, um Entwicklungsprojekte voranzutreiben. Westliche Medien prophezeien den Untergang der Regierung. Malis Präsident, die Souveränität wird weiter gefestigt. Das nach der Abwehr der koordinierten Terroranschläge. Eine französische Nonne wurde in Jerusalem niedergetreten.
How dare you?
Christen im Südlibanon widersetzen sich Evakuierung. Die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen ihren Flugbetrieb wieder auf. Der ORF sieht einen Ölüberschuss des Iran durch die Blockade der Straße von Hormuz. Dieser würde die inländischen Öllager belasten. Na, am Ende abbrennen wäre doch eine westliche Lösung. China wird die US-Sanktionen gegen 5 Unternehmen, die wegen des Kaufs von iranischem Öl ins Visier genommen wurden, nicht befolgen, kündigte Pekings Handelsministerium an. Es berichtet der ORF. Das US-Außenministerium hat weitere milliardenschwere Waffenlieferungen an Bahrain, Israel, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt. Die USA drohen Reedereien mit Sanktionen. Sollten diese Gebühren zahlen? Gebühren an den Iran übrigens, nicht an die USA, die behaupten, die Straße geschlossen zu haben. Israels Militär meldet etwa 50 Angriffe in 24 Stunden im Libanon. Die UN warnt, die Lage im Land spitzt sich zu. Lobenswert, die Tagesschau berichtet Israels Linke, die sich für Frieden mit den Palästinensern einsetzen. Der Iran ließ neue Vorschläge zur Beendigung des Krieges wissen. Der ORF bezieht sich auf IRNA, die iranische Nachrichtenagentur. Trump wird sich die Fortsetzung des Krieges nicht vom Kongress genehmigen lassen. Gegen das US-Embargo protestierten Hunderttausende auf Kuba. Taiwans Präsident besucht das afrikanische Königreich Eswatini. Und Aserbaidschan setzt die Zusammenarbeit mit dem EU-Parlament aus. Grund eine EU-Resolution, die die Inhaftierung von Armeniern in dem Kaukasusstaat verurteilt. Es berichtet Russia Today.
Naja, dann ist es eben so.
Na aber durchwachsen und kühler gibt es weiter.
Europe's Alternative Music.